Lieber Ben, wir würden dich bitten, zu uns nach vorne auf die Bühne zu kommen. Wo ist Ben? Dankeschön. Ben, ich glaube, du bist mit mir einig und stimmst mir zu, nach dieser steilen Vorlage wird es für dich schwierig.
Absolut, ja.
Herzlichen Dank an alle Kinder, an alle Erwachsenen, die bei diesem Programm mitgewirkt haben, vorbereitet haben, für die Deko, für die Gedanken. Und da komme ich am Ende, ich wollte eigentlich heute keine Frage stellen, aber eine stelle ich dir. Ich darf hoffentlich diese Frage stellen.
Nein?
Nein. Es ist Tradition, den Prediger vorzustellen. Und ich glaube, Ben, wir müssen dich nicht mehr vorstellen, sondern wir schauen, ob wir als Gemeinde, ob ihr Ben kennt. Und wir haben für euch Fragen vorbereitet mit drei Möglichkeiten. Wir brauchen dann deine Unterstützung, um zu sagen, was ist richtig, und schaut, ob ihr Ben kennt. Die erste Frage. In welchem Land hat Ben seine Wurzeln? Kanada, die Schweiz oder USA? Ihr dürft euch jetzt erstmal die drei Bereiche nochmal genau ansehen, überlegen, und danach bitte ich um Handhebung. Ihr dürft mir auch zuwinken oder uns, und Ben, du sagst, ob es richtig oder falsch war. Kanada, bitte um Handhebung, oder Schweiz? Die USA? Ben, die Auflösung?
Ja, das ist natürlich schon tricky, ne? Weil die deutsche Flagge fehlt, da bin ich geboren. Aber natürlich gehört ein großes Stück meines Herzens zumindest der amerikanischen Kultur. Ja? Und in der Schweiz haben wir auch 5 Jahre gelebt. Und da gehört, also ein Stück meines Herzens gehört auch der Schweiz. Ja? Aber Wurzeln, okay, würde ich mal sagen, also wenn es eine richtige Antwort geben muss, dann die amerikanische Flagge. Ja.
Dankeschön.
Ja. Da habe ich zumindest auch eine Staatsbürgerschaft. Ja? Also... Genau, Schweizer Staatsbürgerschaft habe ich noch nicht.
Wann haben Ben und Katha sich kennengelernt? Im Kindergarten? Mit 14 Jahren oder mit 19 Jahren? Mit 19 Jahren? Mit 14 Jahren? Im Kindergarten?
Wir brauchen jetzt wieder eine
Auflösung,
Ben. Was ist
die Auflösung?
Ja, ist gut, dass es auch ein paar Hände für den Kindergarten gab, ne? Also wir haben mit 20 geheiratet, ja, das heißt 19 kennenlernen wäre, glaube ich, auch für adventistische Verhältnisse ein bisschen knapp. Genau, tatsächlich 14, ja. Also wir kennen uns oder haben uns da angefangen kennenzulernen, ja. Wir sind ja immer noch dabei, ne? Aber 14, ja. Ja.
Ben, wir sind gespannt, was du als Kind, welchen Beruf du als Kind ergreifen wolltest. Einmal den IT-Techniker, den Polizisten, oder, das wäre mein Favorit, weil dann würde ich öfter zu dir nach Hause kommen, den Pizzabäcker. Wer stimmt für den IT-Experten? Bitte um Handhebung. Den Polizisten und den Favoriten für mich, den Pizzabäcker. Die Auflösung, Ben.
Ja, ich habe selber gerade überlegen müssen, ich vermisse irgendwie den Pastorenberuf. Ja.
Als Kind.
Aber tatsächlich als Kind, also der Polizist ist mir schon auch nahe, ja. Das ist durchaus wahr, ja. Genau. Aber ich wollte tatsächlich sehr früh auch schon Pastor werden. Genau. Aber eigentlich wegen der Tee und Kekse und so, die man zu Hause dann bekommt bei den Leuten. Das war so meine Motivation, ja.
Aber du backst auch Pizzen zu Hause?
Ich back auch gern Pizza, ja.
War das jetzt eine Einladung für uns?
Ja, ich meine, die Jugend hat zufälligerweise auch einen Pizzaofen. Warum? Genau, deswegen kriegen wir bestimmt mal hin, ja. Vielleicht nicht alle auf einmal.
Was denkt ihr, welche Art von Poster würde Ben in seinem Zimmer hängen lassen? Das Schaf, den Hund oder den Pinguin? Der Schaf für Schaf.
Es ist nett.
Für den Hund? Für diesen Pinguin? Was ist die Auflösung?
Ja, das ist schwer, eine schwere Frage. Es müssen die Bilder sein, genau die.
Die Bilder?
Ja. Ja.
Ich habe sie ganz, ganz zeitintensiv ausgesucht, würde ich.
Okay, okay. Ich glaube, ich würde das Schaf nehmen. Ja. Ja, für dich, Robert. Für dich.
Danke. Es ist Erntedank. Und wir haben drei... Moment. Jungs, wir brauchen euch noch. Wir stellen doch die Auffragen. Aber welche Frucht würde Ben wählen? Einmal die Kiwi, die Banane oder den Apfel. Wir kommen zur Abstimmung. Kiwi. Die Banane, den Apfel. Und jetzt bin ich selber gespannt.
Ich auch, ja. Ich habe mich gerade gefragt, woran ihr das festmacht. Ist das eine Typensache oder... Also tatsächlich glaube ich, ich habe nämlich gesehen, das ist so eine Sungold-Kiwi, so eine ohne die, also die nicht so, wie nennt man das denn, die nicht so pelzig ist, ja. Die mag ich tatsächlich besonders gern, ja. Ich glaube, ich hätte die Kiwi gewählt, ja. Aber ich mag tatsächlich auch Bananen und Äpfel gerne, ja. Ja. Aber wenn es genau die Sorte hätte sein müssen, dann die Kiwi, ja.
Gut. Und der letzte Test...
Welches Gemüse würde Ben wählen? Die Gurke, die Paprika oder die Möhre?
Den Publikumsjoker.
Wer ist für die Karotte? Wer ist für die Paprika? Und wer ist für die Gurke? Das ist die Auflösung?
Ich glaube tatsächlich, die meisten Hände waren bei Paprika. Ne? Ich glaube, ich würde Paprika auch nehmen, ja. Ja, tatsächlich. Wir essen im Moment sehr gerne so Fajita und so mexikanisches, so mit Pfannengemüse und da ist Paprika die Hauptzutat. Da stehe ich richtig drauf, ja. Ja.
Herzlichen Dank, Ben.
Danke auch.
Eine Frage, und du hast eigentlich schon mehr beantworten müssen.
Danke.
Eine Frage habe ich noch. Bei den verschiedenen Darbietungen von den Kindern, Teens und Jugendlichen hat mich eins angesprochen, das Warten. Bist du eher der Radieschen-Typ, das heißt für dich, du bist sehr ungeduldig, oder eher die Kartoffel, also ein geduldiger Typ? Und dann höre ich auch auf, dann gibt es keine Fragen mehr.
Geduldig oder, das musst du vermutlich meine Frau fragen, ob ich geduldig oder ungeduldig bin. Ich glaube, ich bin nicht so sehr geduldig, wie ich gerne wäre, ja.
Weil wenn ich es recht gesehen habe, heute in deiner Ansprache wirst du auch über Geduld und Ungeduld sprechen, über Warten. Ist es richtig?
Ja, es ist richtig, ja.
Dann freuen wir uns darauf und wir möchten euch jetzt einladen, um Gottes Segen zu bitten für den Teil für dich, fürs stille Gebet. Bitte steht dazu auf und wir werden hier ein stilles Gebet sprechen. Lieber Gott im Vater, herzlichen Dank, dass Ben heute.
Ich glaube, Sie dürfen sich setzen.
Sie dürfen sich setzen.
Okay, ihr dürft euch setzen. Den Klicker hätte ich gerne noch, genau. Danke. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Naja, okay. Irgendwann, ne? Kommt das auch aufs erste Mal. Ja, die Predigt heißt heute auch Warten lohnt sich. Schön, dass ihr da seid zum Thema Warten lohnt sich. Also ihr zumindest. Ich noch nicht. Und ja, ich freue mich, mit euch heute das Predigtthema zu eruieren. Vielleicht ist dieser Bibeltext auch an all jene geschrieben, die da sitzen und warten. Ich glaube, für uns Adventisten ist das ein ganz bekannter Text, Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten Gottes Gebote und den Glauben an Jesus. Was für ein Text, für ein Erntedankgottesdienst. Und ich habe diese Challenge angenommen, mich über diesen Text mit euch auszutauschen. Ja, hier ist die Geduld der Heiligen, so sagt der Text hier, nachdem vorher so einiges Schlimmes beschrieben ist, so einiges, was es zu erdulden gilt. Und die Geduld der Heiligen, aber was bedeutet das denn? Geduld. Wir haben hier von den drei Gs ist hier die Rede und mit denen möchte ich heute über euch sprechen. Wir erinnern uns dunkel auch an 3G, ja, aber darum soll es nicht gehen, sondern die 3Gs dieses Textes hier. Ja, die Geduld, die Gebote und den Glauben. Darüber möchte ich heute gerne mit euch sprechen. Aber fangen wir mal mit der Geduld an. Was bedeutet es denn, geduldig zu sein? Was bedeutet Geduld überhaupt? Wie ist man geduldig? Ich habe mal nachgeguckt, unter anderem auf Wikipedia, aber auch in ähnlichen anderen Lexika im Oxford oder so. Dort finden wir folgende Beschreibung über das Wort Geduld. Dort heißt es das Wort Geduld und dann in Klammern auch altertümlich die Langmut bezeichnet die Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen. Die Fähigkeit, Geduld wird als Fähigkeit, als Tugend würden wir vielleicht auch sagen, ja, als Fähigkeit gezeigt zu warten oder etwas zu ertragen. Und ich glaube, damit sind wir beim Thema. Gerade als Christen, als Adventisten, einmal mehr tragen wir das in unserem Namen. Das ist, glaube ich, das Thema der Bibel, können wir sogar sagen. Wir warten als Christen. Das ist der Zustand. Wir warten darauf, dass alles gut wird. Wir warten darauf, getröstet zu werden. Dass all das an Kummer und Leid und an Schmerz und an Sorge, dass es ein Ende nimmt, ja mehr noch, dass Gott seine Hand auf unsere Schulter legt und uns tröstet. Hand aufs Herz und Hand in die Höhe, wer wartet darauf mit mir? Darauf getröstet zu werden. Da sind vielleicht Großeltern, die wir verloren haben, Eltern, die wir hinter uns gelassen haben. Da ist so manch anderer Schmerz, der nicht beantwortet worden ist und wir warten darauf, getröstet zu werden. Und letztlich warten wir darauf, dass Jesus wiederkommt. Adventisten, wir warten auf den Advent, darauf, dass Jesus endlich wiederkommt, ein zweites Mal und zu uns sich holt in den Himmel, dass wir mit ihm leben auf Ewigkeit. Ich glaube, damit ist beschrieben, Geduld. Ja, wir als Christen, wir üben uns darin zu warten. Ganz viele Bibeltexte sagen uns, dass es sich lohnt, auf Gott zu warten. Weil er wiederkommen wird, weil er wiederkommen will und weil es dann besser ist als vorher, weil es besser sein wird.
So zum Beispiel im Hebräer 10, Vers 37. Dort wird uns beschrieben, denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Nun, vielleicht ist für den einen oder anderen unter uns diese Geduld schon strapaziert. Meine Jugend schaut mich öfter mal fragend an, wenn ich sage, bis später. Und dann sagen sie, hä, wie, bis später? Wir sehen uns doch heute nicht mehr. Und dann sage ich, naja, wenn Jesus sagen kann, bis bald, dann kann ich auch bis später sagen, wenn wir uns selbst nächste Woche erst wiedersehen. Aber Jesus oder Paulus an dieser Stelle sagt über Jesus, naja, dass es eine kleine Weile dauern wird. Und doch fühlt sich's vielleicht für uns manchmal ziemlich, ziemlich lang an. Und ich glaube, wir alle wissen, wie es ist, auf etwas zu warten, nicht nur im christlichen Kontext. Wir wissen zum Beispiel, wie es ist, auf Weihnachten zu warten, zumindest als Kinder. Darauf zu warten, dass endlich Geschenke da sind, dass endlich diese Zeit ist, wo man zusammenkommt, wo man miteinander gut isst, wo Familie da ist. Ja, wir wissen, wie es ist, zu warten. Oder auf den eigenen Geburtstag, auch davon haben wir heute schon gehört. Oder darauf, dass endlich Urlaub ist, endlich Ferien sind. Und vielleicht kennt ihr euch auch mit Zügen aus, auf die muss man manchmal auch warten. Auch das kennen wir. Vor allem dann, wenn wir es eilig haben, wenn wir eigentlich wohin müssen, wohin wollen, aber den Eindruck haben, wir kommen nicht dorthin. Wir müssen auf etwas warten. Mehr noch auf etwas warten, was wir selber nicht im Griff haben, nicht in der Hand haben. Frage, wenn ihr auf den Zug wartet und dieser Zug kommt nicht und ihr wartet eine ganze Weile und ihr wartet und wartet, aber ihr geht dann, kurz bevor der Zug einfährt, seid ihr weg, ihr bekommt es nicht mehr mit, aber kurz bevor der Zug einfährt, was würdet ihr sagen, hat sich das Warten dann gelohnt? Also ihr wartet auf den Zug, aber kurz bevor der Zug kommt, sagt ihr, nee, ich gehe doch. Der kommt nicht mehr. Und dann kommt der Zug. Was würdet ihr sagen? Hat sich das Warten gelohnt? Es ist also so eine zweischneidige Sache mit dem Warten. Ne? Auf der einen Seite können wir vielleicht dem Warten selber was Positives abgewinnen. Es schult den Charakter, ja, die Fähigkeit, geduldig zu sein. Aber doch, glaube ich, sind wir uns einig, wenn wir auf etwas warten und wir gehen, bevor es kommt, bevor wir es bekommen können, dann hat sich das Warten eigentlich nicht wirklich gelohnt. Oder anderes Bild, wenn ihr einem Apfelbaum beim Wachsen zuseht, aber ihr dann kurz bevor dieser Baum Früchte trägt, sägt ihr ihn ab, weil ihr sagt, hat eh keine Früchte. Hat sich das Warten dann gelohnt? Nein, ne? Auch dann nicht. Wenn wir nicht zu Ende warten, vielleicht ist das die erste Message dieser Predigt heute, wenn wir nicht zu Ende warten, lohnt sich das Warten nicht. Das Warten an sich, glaube ich, ist keine Belohnung. Auch wenn wir es manchmal als solches verkaufen. Ja, wart nur, ja. Aber es ist eigentlich immer verbunden mit dem, was kommt, mit dem, was wir erwarten. Ja, du musst warten, bis es wächst, bis es sichtbar ist, bis es schön ist. Du musst warten, bis es reif ist, bis man es schmeckt. Das Warten an sich, man kann es noch so schön verpacken, ich glaube, es ist keine Belohnung. Warten macht nur Sinn, wenn man tatsächlich bis zum Schluss wartet. So lange, bis die Frucht tatsächlich reif ist zur Ernte, bis sie essbar ist, bis sie genossen werden kann oder bis der Zug eben einfährt. Die Bibel spricht immer wieder vom Bild des Pflanzen und des Ernten. Und interessant ist dabei, dass sie nicht nur davon spricht, dass wir die Gärtner sind, dass wir diejenigen sind, die pflanzen, sondern wir selber werden auch als Gemüse beschrieben. Wir selber als das, was wachsen kann, mit dem man Geduld haben muss. So schickt Jesus seine Jünger im Lukas 10 in die Städte, damit sie Menschen ernten, so wird das hier beschrieben. Menschen, die mit Jesus leben wollen. Lukas 10 und dort die Verse 1 bis 2. Ich habe es euch auch hier an die Leinwand geschmissen. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere, sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wir haben bereits gesagt, dass wir geduldig sind und warten müssen, dass wir darauf warten, dass Jesus kommt. Das ist so die Geduldsübung. Aber wir merken anhand dieses Textes, dass Warten nicht einfach nur da sitzen ist und Zeitung lesen. Warten ist im biblischen Bericht etwas ganz Aktives, etwas Tuendes. Man kann aktiv warten. Und ich glaube, auch das kennen wir wieder aus dem Bild von Weihnachten. Und ihr merkt, ich warte auch schon, denn Weihnachten kommt letztlich auch dieses Jahr wieder näher. So wie man auf Weihnachten wartet. Man besorgt Geschenke, man schmückt zu Hause das Wohnzimmer. Vielleicht hat man sogar einen Baum zu Hause. Man kauft das Essen ein, man trifft Vorbereitungen. Man lädt ein, auch schon weit im Voraus. Man trifft Absprachen, man nimmt Urlaub. Warten heißt vorbereitet sein. Und ich glaube, so kommen wir zum zweiten G in unserem Text. Kinder, wisst ihr noch, was das zweite G war? Habt ihr es gehört in unserem Text? Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die da, halten die Gebote Gottes. Das zweite G sind die Gebote. Die Gebote, die hier angesprochen werden. Auf Jesus zu warten bedeutet, sich mit dem auseinanderzusetzen, was er gut findet. Und die zehn Gebote, glaube ich, sind ein gutes Trainingsprogramm. Und genau als solches dienen sie auch. Stell dir vor, du trainierst für einen Lauf. Immer wieder läufst du die Strecke ab. Du trinkst viel, du schläfst genug, du isst viel Obst und Vitamine und Gemüse, damit dein Körper stark ist, dann, wenn es zu diesem Lauf kommt. Die Gebote, glaube ich, sie sind Trainingsprogramm, auch im Biblischen, für die Ernte letztlich, für dieses Ende des Wartens. So sagt der Johannes im ersten Johannesbrief: Wer sich an seine Gebote hält, der bleibt mit Gott verbunden und Gott mit ihm. Ich glaube, mit den Geboten ist es wie mit der Geduld selber. Die Gebote für sich sind keine Belohnung. Auch wenn wir Christen das manchmal meinen. Wenn wir denken, ja, wenn wir uns an die Gebote halten, yes, das ist die Belohnung, das ist was Gutes. Aber nein, auch im biblischen Bericht sind die Gebote letztendlich, sie führen dahin, wo wir hinwollen. Sie führen hin zu dem, was kommt. Und das ist so schade, wenn wir vorher aufhören. Wenn wir meinen, ja, Gebote halten mal vielleicht für 5, für 10 Jahre wie so ein Fastenprogramm oder eine Diät, wo wir denken, ach, wir machen das eine Zeit lang und dann haben wir doch was Gutes gemacht. Nein, die Gebote werden uns beschrieben als ein Verbinden bleiben, verbunden bleiben. Es ist wie das Wasser für die Pflanze, wie die Sonne für die Pflanze. Und ich glaube, das meint der Text hier auch, den wir gelesen haben in Offenbarung 14. Die da halten die Gebote Gottes. Das ist das Verbundensein mit Gott, das mit ihm in Verbindung bleiben. Ja, was sind das für Gebote denn konkret, liebe Kinder? Was haben wir für Gebote in der Bibel? Na, eins ganz präsent heute, oder? Denke an den Sabbattag. Halte ihn als etwas Besonderes. Das ist keine Übung zum Abhaken, zum Kreuzchen dran machen, zum Sterne vergeben, zum, wow, was hast du toll gemacht. Nein, ich glaube, dass Gott selber mit diesem Gebot sagen will, hey, das bringt in die Verbindung mit dir. Wenn du den Sabbat feierst und besonders hältst, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir uns sehen, dass wir in Verbindung sind miteinander, dass wir uns austauschen, dass wir uns stärken im Glauben, dass wir weiter wachsen können, dass wir trainiert sein können. Dann ist so ein Gebot, das heißt, du sollst nicht stehlen. Auch das, glaube ich, nicht dafür da, dass Gott am Schluss sagt, oh toll, du hast nicht gestohlen. Nein, sondern es will uns davor bewahren, vor den Konsequenzen. Dafür, dass wir zur Rechenschaft gezogen werden, dass uns jemand bestraft, uns jemand einsperrt. Dafür, dass wir in Streit miteinander geraten. Denn Ben, wenn ich dir was von deinem Lieblingsspielzeug klauen würde, würde ich Ärger mit dir bekommen, oder? Dann hätten wir es nicht mehr so gut miteinander. Also die Gebote gar nicht so sehr als eine Belohnung für sich selber, nein, sondern als ein in Verbindung bleiben mit dem Menschen, aber auch mit Gott. Nichts Falsches über Mitmenschen sagen, nicht falsch Zeugnis reden, so sagt die Bibel. Auch das ein Gebot, das er uns gibt. Und auch das, glaube ich, ist wichtig, um im guten Miteinander zu bleiben. Und dann ist da auch ein Gebot, du sollst außer Gott nichts und niemanden anbeten. Auch das sagt Gott uns nicht, damit wir dafür eine Belohnung bekommen, sondern um letztlich mit ihm in Verbindung zu bleiben, um unser einziger Gott zu sein. Ja, und diese Gebote uns zu halten, das hilft uns, bei Gott zu bleiben. Und dann ist noch das dritte G. Was war das dritte G in Offenbarung 14? Könnt ihr euch erinnern? Also hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das dritte G, der Glaube an Jesus. Ich glaube, dass dies vor allem meint, dass wir, so sehr wir auch trainiert und angestrengt sind, so sehr wir uns angestrengt und bemüht haben, die Gebote zu halten und zu tun, ich glaube, es ist nochmal so die Absicherung, die uns Gott selber gibt, indem er sagt, ja, der Glaube an Jesus ist das Zentrum. Dass wir ganz sicher wissen, es ist nicht die Geduld, es sind nicht die Gebote, es ist der Glaube an Jesus, der uns Rettung schenkt. Das ist das dritte G. Ich glaube, das ist ganz zentral und ganz wichtig. Und so sagt zum Beispiel der Paulus das im Galater 2, Vers 16. So wissen wir inzwischen sehr genau. Und ich frage mich, wenn ich mich selber anschaue, ob ich es wirklich so genau weiß. Aber der Paulus stellt es als eine Tatsache dar. Er sagt, so wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Wissen wir das so genau, liebe Gemeinde? Ich bin nicht sicher. Weil ich glaube, manchmal halten wir die Gebote auch, weil wir meinen, ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er uns auf die Schulter klopfen. Oder wir meinen, wenn wir die Gebote halten, dann passiert irgendwie was ganz Tolles und Wunderbares und vielleicht kriegen wir einen Platz näher bei ihm, so wie die Jünger selber auch dachten, ja, wir folgen dir nach und dann können wir neben dir sitzen im Himmel, oder? Aber ich glaube, der Bibeltext macht uns genau das deutlich, dass es das nicht ist. Es ist der Glaube an Jesus, der uns letztlich mit ihm verbunden sein lässt und letztlich bei ihm sein lässt am Ende der Tage. Die Gebote sind ein Zubringer, aber nicht ein Zubringer dahingehend, dass sie in irgendeiner Weise in mir etwas legitimieren, dass wir sagen, ach du Guter, ja, du hast dich dran gehalten und deswegen darfst du passieren. Nein, sondern dass sie uns helfen, diese Hand Jesus, diesen Glauben an Jesus zu greifen. Und daher, glaube ich, sind diese drei so wichtig. Die Geduld, das Warten, dran zu bleiben, nicht zu gehen, bevor der Zug abfährt, beziehungsweise bis er einfährt, um dann einzusteigen. Die Gebote, ja, das zweite G, so wichtig, dass wir uns an die Gebote halten, nicht, weil wir dadurch besser werden, nicht, weil Gott dann sagt, oh, du Toller, du Feiner. Nein, sondern weil sie unseren Blick immer wieder auf ihn richten, uns immer wieder in Beziehung bringen, mit ihm, aber auch miteinander. Und das dritte G, dass wir nicht vergessen, dass es eben nicht erstens die Geduld ist, dass es nicht zweitens die Gebote sind, nein, sondern dass es der Glauben an ihn ist, der uns rettet. Es ist der Glauben an ihn, der uns rettet. Und ja, wir kennen das auch in unserem adventistischen Verständnis, dass die Offenbarung uns darüber hinaus diesen Glauben an Jesus auch als das Zeugnis an Jesus präsentiert. Auch das wird hier eingeschlossen, dass wir glauben, dass Gott auch heute noch spricht. Dieses Zeugnis, dass wir glauben an ein Zeugnis, das durch Weissagung oder durch sein Wort gegeben wird. Ich möchte dich aufrufen an dieser Stelle. Das sind meine drei Appelle, meine Takeaways für dich heute, für diesen Gottesdienst. Ich möchte dich aufrufen, geduldig zu sein. Wir haben gelesen, es ist eine Fähigkeit. Ich glaube, man kann es trainieren. Ich predige zu mir selber. Ich gehöre nicht zu den geduldigsten Menschen. Vor allem, wenn es um mich selber geht. Ja. Gesund werden, da bin ich meistens nicht sehr geduldig. Ich werde gern schnell gesund. Und es gibt auch andere Dinge, wo ich merke, ach, das sollte schneller gehen. Aber ich möchte dich aufrufen und auch mich, dich in Geduld zu üben. Übe dich auf Jesus zu warten, bis er wiederkommt. Und ich möchte dich auch aufrufen, ganz aktiv zu warten. Das nicht als ein Zeitunglesen zu verstehen, zu sitzen und einfach nichts zu tun. Nein, sondern dass du dich auch als Gärtner verstehst, so wie die Jünger. Dass auch du deine Pflänzchen setzt, deine Setzlinge setzt, und dich kümmerst um sie. Liebe Kinder, seid geduldig mit euren Eltern. Sie wachsen noch. Aber helft ihnen zu wachsen. Und liebe Eltern, seid geduldig mit euren Kindern. Sie wachsen noch. Liebe Nachbarn, seid geduldig mit euren Nachbarn. Sie wachsen noch. Sie sind im Prozess. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht vorher gehen, bevor wir das Resultat sehen, die Ernte sehen. Übe dich darin zu warten, geduldig zu sein, bis Jesus wiederkommt. Darauf warten wir letztendlich. Und es wäre so schade, wenn wir vor dieser Ernte gehen, bevor er wiederkommt. Ich möchte dich auch aufrufen, helfen, mit ihm und mit den Menschen um dich herum in Verbindung zu bleiben und das Zwischenmenschliche zu regeln. So ist das auch mein Aufruf an dich heute. Halte die Verbindung. Wie? Indem du dich an dem orientierst, was er uns gegeben hat, an seinem Wort, an seinem Gesetz. Und drittens möchte ich dich aufrufen und ermutigen, zu glauben, dass nur er dich retten kann. Jesus ist der Zug, auf den wir warten. Und wir kriegen ihn nur mit seiner Hilfe. Es ist nicht an uns gelegen, nicht an unserer Geduld, nicht an unserem Gebote halten. Und doch möchte ich dich aufrufen. Üb dich in Geduld, nimm seine Gebote ernst und glaube. Glaube daran, dass er dich retten kann. Streck dich aus nach seiner Hand. Du und ich, wir sind beide Gärtner. Gärtner für Gottes Reich, aber auch selbst Pflanzen, die Gott wachsen lassen möchte. Beides braucht eben Geduld, Disziplin und Glauben. Geduld mit dem, was gepflanzt ist. Disziplin, ja, meint dran zu bleiben, regelmäßig zu gießen, in diese Beziehung zu investieren, freundlich zu sein. Und Glauben meint zu vertrauen, dass Gott wachsen lässt. Und so sagt Paulus das auch im 1. Korinther, was liegt es schon an uns? Das ist jetzt meine Übersetzung, aber so sagt er es dort. Ja, was liegt es an uns? Wir haben gepflanzt, wir haben gegossen, aber Gott, er ist derjenige, der das Gedeihen schenkt. Und in diesem Vertrauen, in diesem Glauben möchte ich euch ja für heute auch entlassen. In dem Wissen, dass Gott derjenige ist, der es in uns wachsen, in uns sprießen lässt, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Amen. Ich würde gerne mit euch beten zum Abschluss dieser Predigtstunde und meinen Moment auch innezuhalten und darf euch bitten, dazu aufzustehen oder euch zu beugen, ganz wie es euch beliebt. Herr Jesus, hilf uns, geduldig zu sein. Hilf uns zu warten auf das, was kommt. Ob wir den Apfelbaum beobachten, bis er Frucht trägt, ob wir uns selbst beobachten, bis wir ja reif sind für Aufgaben, für Dinge, die vor uns liegen, oder ob es darum geht, auf dich zu warten. Hilf uns, den Blick nicht von dir zu wenden. Auch dort, wo wir vielleicht den Eindruck haben, es verspätet sich so sehr, kommst du überhaupt noch? Vielleicht sind das Fragen, die wir so manches Mal auch haben. Aber hilf du uns, auszuharren, zu warten, geduldig zu sein. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, in diesem Warten auch in der Verbindung mit dir zu bleiben. Und dass wir uns dafür orientieren an dem, was du uns gegeben hast, dein Wort, deine Gebote. Nicht um uns zu ärgern, auch nicht um uns in irgendeiner Weise zu prüfen oder durch diese Gebote, ja, dass wir uns irgendwie herausstellen können, uns besser machen können. Nein, sondern um in Verbindung zu bleiben. Hilf uns, dass wir das ernst nehmen, was du sagst. Und bewahre uns davor, dass wir meinen, aus uns selbst heraus irgendetwas Gutes tun zu können. Lass uns den Blick gerichtet sein auf dich, dass wir glauben, dass du tatsächlich retten kannst und dass du retten wirst. Aus unserer Misere, aus unseren Sorgen, ja auch dort, wo wir verkümmert sind, bekümmert sind, dort, wo wir nicht wachsen, so wie wir uns das vorstellen, lass uns den Blick auf dich gerichtet sein und ja, hilf uns, den Blick auch nicht von dir abzuwenden. Danke, dass du uns nachgehst, dass du mit uns bist, dass du der Geduldige bist und dass du in uns Wachstum hervorbringst. Danke dafür, Herr. Amen.
Warten lohnt sich. Es hat sich gelohnt, und da sind wir, glaube ich, uns alle einig, auf das Warten auf unseren Gottesdienst. Wir haben ziemlich viele Eindrücke, Anregungen und Gedanken, die wir mit nach Hause nehmen können, heute erhalten von den Kindern, Jugendlichen, Teenagern, von dir, Ben, vielen Dank. Ernte Dank. Danke sagen. Und ihr habt heute auch die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen Danke zu sagen. Nehmt euch einfach die Zeit, euren Lieben Danke zu sagen, indem ihr Zeit miteinander verbringt. Macht euch bewusst, dass Familie und Freunde, aber auch die Beziehung zu Gott etwas ganz Besonderes ist. Und und nehmt euch dafür Zeit. Teilt aber auch, weil wir reich gesegnet sind. Und ihr habt die Gelegenheit, am Ausgang gibt es dafür die Gabenkörbchen, euren Reichtum zu teilen.
Wie auch in den Vorjahren wollen wir Essen einsammeln, was hier abgegeben werden kann.
Und als Dankeschön für alle Kinder und an Teenager und Jugendliche, die den Gottesdienst auch hier gestaltet haben, gibt es am Ausgang für die Gemeinde ein Zeichen der Dankbarkeit, ein kleines Geschenk. Danke für alle, die diesen Gottesdienst so toll gestaltet haben.
Dieses Essen, was wir einsammeln, liefern wir an die Darmstädter Tafel. Leider ist der Gottesdienst nun vorbei. Wir singen gemeinsam das Lied Vater Unser und hören im Anschluss ein Präludium.
Vielen Dank noch einmal an alle, die diesen Gottesdienst gestaltet haben. Wir werden jetzt anschließend die Möglichkeit haben, noch zusammen zu bleiben, und das ist eine Tradition hier, wenn wir Erntedankfest feiern, dass wir dann anschließend zusammenbleiben zum sogenannten Agape-Mahl. Auch wenn wir das kennen, möchte ich doch uns alle daran erinnern, was dahinter steht. Es ist keine regelmäßige Mahlzeit, nach der man komplett satt ist und sich hinlegt und so weiter, sondern es ist ein Untergrund, eine Grundlage, dass man noch ein bisschen zusammenbleibt und miteinander redet. Agape-Mahl besteht aus Brötchen, aus Käse und Trauben. Rein rechnerisch haben wir so gedacht, was schaut ihr da oben? Okay, war so gedacht, dass es ausreicht, aber wir müssen eine Selbstregulierungsbehörde werden. Wenn es für alle reicht, dann ist es gut. Wenn übrig bleibt, mitnehmen. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann war jemand schneller und hungriger, und damit müssen wir leben. Es wird ein paar Minuten dauern, bis da in dem Raum rechts von mir die Tische aufgestellt werden und die Sachen gelegt werden auf diese Tische. Dann werden wir zum Essen übergehen können. Dennoch möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, noch ein paar Sachen informatives Charakters zu geben. Wir haben darauf verzichtet, im Gottesdienst damit der Gedanke der Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht werden kann. Aber jetzt zum Schluss gibt es noch ein paar Sachen, die uns als Gemeinde betreffen. Sie sind keine Geheimnisse, daher können auch unsere Gäste sie zuhören. Aber wenn es jemanden nicht interessiert, ist es auch kein Problem, wenn man die Ohren zuklappt oder eine andere Variante macht. Einmal möchte ich kurz erwähnen, dass wir heute einen kleinen Abschied wahrnehmen, denn hier haben wir den Cedric in unserer Gemeinde. Er ist jetzt vorübergehend zum letzten Mal hier. Wir haben vor einigen